Umdenken im Tourismus, der Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen bei uns im Podcast Umdenken im Tourismus. Es freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, dieses Interview anzuhören. Mein Name ist Beatrix Winkelstreter und ich bin eine duale Studentin der IUBH. Und wie Sie wahrscheinlich schon wissen, wenn Sie sich ein bisschen auf diesem Blog umgesehen haben, beschäftigen wir uns momentan in einem Projekt mit den Auswirkungen und vor allem den Chancen der Corona-Pandemie für die Tourismusbranche. Dazu haben ich und zwei Kommilitonen uns mit Margit Häuser zusammengetan, mit der ich heute auch das Interview führen darf. Und nicht wundern, wenn ich Margit duze, wir haben uns dank des Projekts doch schon ein wenig besser kennengelernt. Willst du dich gleich mal vorstellen, damit jeder weiß, wer du bist, bevor wir mit den Fragen anfangen?
Ja, Beatrix, also erstmal ist das super, super toll. Ich freue mich über dieses Interview und ich freue mich auch, dass ich euch drei kennengelernt habe. Und ich unterstütze euch für mein Leben gern, weil ich immer denke, wow, ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich so zwischen 20 und 25 und was ihr schon alles könnt und alles wisst und wie ihr euch bewegt, Hut ab. Also mein Name ist Margit Häuser. Ich stelle nicht alles vor, weil dann ist der Podcast zu Ende. Ich erzähle nur so, sagen wir mal, die letzten 19 Jahre bin ich hauptsächlich Trainerin und Coach in der Touristik. Davon sehr, sehr, sehr viele Reisebüros, Veranstalter und kleine Veranstalter und Verkehrsämter. Und ich trainiere hauptsächlich Verkauf, also wie gehe ich mit dem Kunden um und wie verkaufe ich ihm die Reise, Kommunikation mit sich selber und dem Kunden und dann halt so alles, was dazugehört, Social Media und naja, und wie schreibt man Reiseberichte und wie macht man die Webseite, also so roundabout alles, was so in der Touristik los ist. Meine Teilnehmer sind in der Regel Teilnehmerinnen und in der Regel sind sie so zwischen 20 und 40. Ich liebe diesen Beruf, weil ich selber so viele Jahre 8 Reisebüros hatte und 70 Mitarbeiter und mir nicht mehr sehr viel fremd ist, was da so alles passieren kann in der Touristik. Ja, das zu mir.
Dann vielen Dank nochmal, dass du auch dabei bist. Und die erste Frage ist, du hast die uns persönlich zwar schon beantwortet, aber unseren Zuhörern natürlich noch nicht. Wie hast du die Situation zu Beginn der Corona-Krise so erlebt?
Naja, wie so gut wie alle oder wie so ein Krisenverlauf in der Regel funktioniert. Da gibt es ja genug Studien drüber, dass man erst im ersten Moment denkt man, na ja, also das wird schon gar nicht so schlimm sein, so ging es mir auch. Irgendwas kommt aus China, ich habe es eigentlich gar nicht so richtig ernst genommen. Und dann, wie bei alle, wutsch, ist es da, die Corona-Krise. Und auch da habe ich es auch noch nicht so ganz ernst genommen, wie auch so die allermeisten, und dachte, es wird auch wieder rumgehen. Also der Beginn der Corona-Krise war für mich, naja, das geht jetzt rum, weil ich arbeite so lange schon in der Touristik und es ist wahnsinnig viel schon passiert. Ich habe gleich mal angefangen, 1900 schieß mich tot im Yom Kippur-Krieg in der Ägyptenabteilung von einem Veranstalter. Das war mein erster Job. Na, da war ja dann ein Jahr lang mit Ägypten überhaupt nichts los. Und wenn wir das allerletzte anschauen, die Thomas-Cook-Krise, da haben wir auch alle gedacht, na, schlimmer wird es nimmer, als dass dann so viele Reisebüros schließen müssen und so ein renommierter Veranstalter in die Insolvenz geht, hat ja auch keiner glaubt. Plus diese ganzen kleinen Veranstalter und Fluggesellschaften. Also so Anfang der Corona-Krise habe ich gedacht, naja, das gehört jetzt zu den ganzen Katastrophen, die sowieso schon mal alle passiert sind, weil die Touristik ist von der Weltwirtschaft abhängig. Eigentlich ist es von allem abhängig. Gell? Gibt es Cholera in Afrika, wird es jeder Touristiker mitkriegen.
Jetzt, wo die Situation da schon ein bisschen abgeschwächt ist und man vielleicht auch schon Ende erkennen kann, hoffentlich, wie denkst du jetzt über die ganze Sache so im Nachhinein?
Also die Situation ist null abgeschwächt, weil es wird, also jetzt speziell in den Reisebüros, es wird so gut wie nichts Neues gebucht. Es wurde die letzten Monate extrem viel storniert und umgebucht. Das bedeutet, die hatten keine Einnahmen. Im Gegenteil, die Reisebüros mussten sogar schon Provisionen, die sie sich erarbeitet haben, seit bestimmt schon Oktober, November letztes Jahr. Und weil daraus ja keine Buchung, keine Abreise entstand, mussten die da schon die Provisionen wieder zurückbezahlen. Also da, und es läuft immer noch so. Die Soforthilfe und jetzt das Konjunkturpaket, es wird etwas helfen. Aber die Situation ist nicht abgeschwächt. Das siehst du ja selber mit deinem eigenen Wunsch. Du hast mir erzählt, du wärst gern nach Korea geflogen und allein die ganzen Asien-Veranstalter oder die USA-Veranstalter. Überleg mal, du hast eine Firma, USA-Reisen. Ja? Also da ist nichts abgeschwächt. Die können einpacken, gell? Die müssen ja irgendwie überleben. Vielleicht wird es nächstes Jahr wieder was. Oder vielleicht, was habe ich jetzt gelesen? Sri Lanka vielleicht schon auch ab August jetzt Richtung Asien. Aber da ist noch nichts abgeschwächt. Und der Alltag ist auch noch nicht richtig eingekehrt. Die haben teilweise wieder auf, aber ganz viele haben noch Kurzarbeit. Manche tatsächlich 100% oder die gehen nur ein paar Stunden in der Woche. Also abgeschwächt. Beatrix, es ist noch nicht sehr abgeschwächt. Was ich über die ganze Sache denke, wenn du jetzt Corona meinst, glaube ich, dass es darum geht, dass es nimmer alles höher, schneller, weiter sein soll. Und was ich speziell glaube, ist, dass wir viel nachhaltiger reisen sollten, viel mehr in Retreats, viel mehr Slow Travel, viel mehr gucken, mit was bewege ich mich da, was ist mein Fortbewegungsmittel, muss das sein? Ja, das also so im Rückblick, vom Augenblick zurück Richtung März und die ganzen Wochen dazwischen, hat es vielen Leuten gut getan. Und viele Leute fühlen sich vielleicht wohl im Homeoffice. Heute habe ich mit einer geredet, die ist Gott froh, wenn sie wieder aus dem Homeoffice rauskommt. Aber wir kriegen wahrscheinlich einen neuen Blickwinkel auch im Verhältnis zueinander. Also in der Kommunikation miteinander. Könnte ich mir vorstellen, das wäre auch prima. Aber im Reisebüro, ach sagen wir mal in der ganzen Touristik, die leiden schon noch. Und das wird schon noch ein bisschen gehen.
Ja, stimmt schon. Also ich meinte abgeschwächt jetzt eher im Sinne von, man hat einfach nicht mehr die Ausgangssperre und ja. So, also im Alltag, also nicht in der Tourismusbranche speziell, aber für die Otto-Normalbürger, sag ich mal, man kann wieder relativ normal arbeiten gehen und so weiter und so fort.
Ja, das stimmt. Ich war am Sonntag wandern und ich wohne ja nur ein paar Minuten von Österreich weg und war auf einer Alpe und war ganz verwundert, dass da kein einziger eine Maske trug. Und es war fast wieder wie Leben vorher. Also außer auf Toilette, da muss man die Maske anziehen. Aber drumherum und die Bedienungsmitarbeiter und die Essensausgabe, die waren ohne Maske. Das war ganz interessant, da ist Österreich, glaube ich, ein Stückchen lockerer wie bei uns.
Kann gut sein. Ich war da jetzt in der letzten Zeit nicht so unterwegs. Aber du hast schon erwähnt jetzt, dass du meinst, dass sich die Tourismusbranche einfach etwas verändern sollte, im Sinne von nicht mehr so höher, schneller, weiter, sondern eher nicht zurück zum Ursprung, aber halt mehr Natur oder in die Richtung. Meintest du das so?
Ja, ich meinte das so und ich meine auch so, dass man das über die Angebote sehen sollte, was es ja gibt und direkt auch die Kunden anspreche. Wenn man es jetzt nochmal vom Reisebüro sieht, hat bis vor Corona sicher kaum stattgefunden, dass man einem Kunde gesagt hat, möchten Sie nicht lieber nachhaltig reisen, weil es hat immer geheißen, die Kunden wollen das nicht und ich sag schon seit vielen Jahren, ihr müsst es aber auch anbieten. Also das ist die eine Geschichte, nachhaltig, Slow Travel, anders reisen, Fahrradreise, Wanderreisen. Das wäre eine super Idee. Wir haben allerdings halt auch Kunden, die genauso reisen möchten wie vorher. Das sieht man ja jetzt gerade in Mallorca und der wieder eingeführten Maskenpflicht und scheinbar der Geschichte im Ballermann, wovon wir gar nicht wissen, ob das überhaupt alles stimmt. Aber ganz viele möchten einfach nur Urlaub, also Sonne, Strand und Meer und machen sich keine Gedanken. Und dann haben wir aber auch Leute, die sich Gedanken machen und sagen, sie wollen anders reisen. Und dann haben wir aber auch noch Menschen, die gar nicht mehr reisen wollen, also ja. Speziell bei mir. Allgäu, die reisen eh nicht so arg, weil wir sind ja dort, wo andere Leute Urlaub machen. Die fahren höchstens nur, die fahren höchstens den Gardasee oder Südtirol. Ja, das wird sich ganz, da wird sich ganz sicher viel verändern, aber wenn wir es nochmal speziell auf die Reisebüros anschauen, müssen sie viel verändern. Also sie müssen digitaler werden, da lag immer noch genug im Argen, also auch digitale Beratung. Sie müssen mehr in Terminvergabe geben. Es muss nicht sein, dass die 10 Stunden am Tag aufhaben, da geht auch eine Kernzeit. Das geht auch mit Terminvereinbarung. Sie müssen anfangen, Servicegebühren und auch Beratungsentgelt nehmen, weil es sich einfach nicht lohnt, so lange Gespräche führe, ein Kunde einbuche und jetzt darf man ja bis, was weiß ich, 2 Tage vorher kostenlos stornieren und dann war's das, dann kriegen die dafür nichts, gell? Weil das, die Reise storniert wurde. Sie müssen mit den Veranstaltern verhandeln. Also da gibt's einiges zu tun, speziell in den Reisebüros, modernisieren, digitalisieren, neu aufstellen, ganz andere Kundenansprache, die Webseiten ganz anders zeigen, wie sie positioniert sind. Also die haben was zu tun.
Ja, ja
ich und ich würde da gerne unterstützen. Das Einzige, was ihm, glaube ich, im Augenblick fehlt, ist Geld für solche Trainings. Ja.
Du hast ja jetzt schon ein paar Möglichkeiten oder Verbesserungsvorschläge gebracht, was die Reisebüros so ändern könnten. Siehst du noch andere Chancen, die diese Krise bringt, gerade im Speziellen für die Reisebüros und die Tourismusbranche?
Ja, das gehört zu dem, was ich gerade gesagt habe. Die Spitze aufstellen oder mehr als Experte aufstellen, zeigen, was meine Expertise ist. Also hauptsächlich dann auf der Homepage, aber auch im Social Media. Social Media nicht so buntes Programm, so ein bunter Gemüsegarten, sondern sich trauen, dafür stehe ich. Also zum Beispiel für Familienreisen, nehmen wir das mal als Beispiel. Ich spezialisiere mich auf Familienreisen und da muss dann aber auch alles dazu passen. Wenn es ein Ladengeschäft gibt, muss das familiengerecht und Kinderecke und was noch alles und die Werbung und das Marketing muss dann, ich sage heute echt oft muss, aber ich bin mir sicher, die Reisebüros können, sollen, dürfen nach außen zeigen, wer sie sind und für was wir sie brauchen, wie notwendig das ist und wie gut es ist, dass es Reisebüros gibt. Und dass die nicht nur für irgendwie im Kirchen-Web-Check-In oder für irgendwelche Angebote aus dem Computer rauslassen da sind, sondern dass sie ihren Wert zeigen, also die Unterstützung für die Kunden, die Mithilfe bei der Suche nach dem idealen Urlaub und die Abwicklung und vor allem die Sicherheit, dass da jemand da ist, der sich um sie kümmert und jemand da ist, den sie immer erreichen können, also die Kunden. Weil das lag jetzt ziemlich im Argen bei den großen Veranstaltern. Die haben halt gedacht, ach Gott, gehen wir in Kurzarbeit und die Reisebüros werden es schon irgendwie lösen. Und das war natürlich ein Teil der Katastrophe.
Also das ist so deine Hoffnung, dass die Reisebüros und auch die Reiseveranstalter einfach daraus lernen, was sie zeigen können, was sie tun können und
wie sie miteinander arbeiten können, auch die Verbände, weil es hat sich ja gezeigt, in der schwierigsten Zeit und bei den Demonstrationen sind sie doch nebeneinander gestanden. Und auch die Veranstalter mit den Reisebüros arbeiten und dann unbedingt dazu hin, was wir ganz am Anfang gesagt haben, die mehr Nachhaltigkeit, mehr zeige, was es sonst noch für Reisen gibt, außer Rucki Zucki, geschwind weg, 2 Tage. Schau mal, da hat ja manchmal das Taxi zum Flughafen in Deutschland mehr kostet wie der ganze Flug. Ich meine, das kann ja nicht gesund sein, gell? Und es kann auch nicht gesund sein, weil ich jetzt wieder nach Venedig gehe, wenn solche großen, ja, sie sollen ein bisschen draußen bleiben. Ja, man sieht sie trotzdem und man sieht auch dann den Overtourismus, ja. Jetzt jammern die Venezianer, aber wenn sie dann alle wieder kommen, jammern sie auch wieder. Ein bisschen mehr Vernunft und nicht nur die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund sehen.
Ja, stimme ich dir voll zu. Da hast mir wahrscheinlich schon die nächste Frage beantwortet und die große letzte Frage. Denkst du, es gibt etwas, was wir alle, unabhängig, ob wir in der Tourismusbranche arbeiten oder woanders, aus dieser Situation mitnehmen sollten?
Oh ja, ziemlich viel Menschlichkeit. Heute habe ich zu meiner Tochter gesagt, es ist ja alles ganz nett mit WhatsApp und hin und her und SMS, aber viel wertvoller ist tatsächlich, miteinander zu telefonieren oder auch mal wieder einen Kaffee zusammen zu trinken. Also die Menschlichkeit, miteinander kommunizieren. Und was wir hatten, irgendein bekannter Mensch hat gesagt, in solchen Krisen sieht man den Charakter, und das haben wir alle gemerkt, unterschiedliche Charaktere um uns rum. Wenn wir einen Urlaub planen, dann lieber etwas tiefer. Also ich gehe in den letzten Jahren, wenn ich Städtereise mache, 2 Wochen, also Minimum 1 Woche. In Marrakesch war ich sogar 2 Wochen, um die Stadt wirklich kennenzulernen. Und ich habe auch angefangen, viel, viel länger in Urlaub zu gehen. Ich war in Neuseeland 2 Monate, ich war in Bali 1 Monat, um langsamer dieses Land kennenzulernen und die Leute und nicht nur so Hotspots abrasen. Ich glaube, das könnte man auch dazulernen. Was könnte man noch lernen? Dass es daheim auch ganz nett ist.
Dich nicht zwingen, dir jetzt zu antworten. Das, glaube ich, reicht.
Aber mir fällt noch was ein, was auch hochinteressant ist, wenn beide im Homeoffice waren oder der Mann wesentlich mehr daheim ist durch Kurzarbeit. Das Interessante, dass die Männer das Familienleben genießen und auch sehen, was die Frauen so alles daheim machen und vielleicht die Kinder, also zumindest unsere Kinder in der Umgebung, echt glücklich gerade ab und zu in die Schule gehen, weil sie sagen, naja, die ganze Zeit daheim ist auch ein bisschen langweilig. Und was ich ganz am Anfang, ist mir ja viel mehr aufgefallen, das ist ja bei uns alle so, dass wir es jetzt gar nicht mehr richtig registrieren, aber was ich ganz lustig fand, in den Supermärkten beim Einkaufen habe ich so viele Männer gesehen, die ein bisschen desorientiert waren. Also da merkst du wirklich, dass hauptsächlich die Frauen einkauft haben und die dann einen Zettel in der Hand haben, oft das Handy, und die Frau dann doch angerufen haben, was heißt das und wo finde ich das? Ja, ich bin mir sicher, dass sich für viele viel geändert hat.
Ja, man merkt so ein bisschen, was man vermisst und was man hat vielleicht auch oder hatte und dann nicht mehr hat. Jetzt zum guten Schluss. Du hast vorhin schon deine Heldenreise erwähnt. Willst du da vielleicht noch kurz drüber was erzählen?
Also habe ich ja gesagt, mit meinem Kollegen und eigentlich meinem Mitkonkurrent haben wir dann beschlossen, wir machen was zusammen. Aber was? Und wir haben uns jetzt monatelang jeden Morgen getroffen und haben überlegt. Und dann sind wir irgendwann mal auf Hollywood gekommen. Und in Hollywood dann auf zum Beispiel Pretty Woman. Wie ist das mit dem Held am Anfang? Und was erlebt er für Abenteuer oder was muss der alles bestehen? Und auf die Idee, durch diese Idee mit der Heldenreise und Hollywood und mit der Story von der Heldenreise haben wir eine Heldenreise für die Reisebüros uns ausgedacht. Also tatsächlich, der Held steht am Hafen, schaut sich zurück und ist fix und fertig, wie es hinter ihm aussieht, alles zerstört, und guckt nach vorne und weiß, er muss jetzt ins Abenteuer. Und genau so haben wir es mit den Reisebüros gemacht. Und was bedeuten dann die Abenteuer? Ich muss gucken, wo meine Wunschkunden sind. Ich fange mich an zu positionieren. Ich mache mehr digitale Beratung, mehr Beratungsgebühren und. Also es geht über 5 Morgen als Online Live-Seminar, und wir haben das jetzt heute Morgen ist die 3. Wiederholung gelaufen, und wir sind nächste Woche in der Heldenreise 2, wo wir noch ein bisschen tiefer gehen, wie sich die Menschen verhalten, wie zu durchschauen der Kunde, was der wirklich will und. Also wir waren, und ich bin immer noch der Meinung, dass ganz viele in den Reisebüros echte Helden sind, weil die sich motivieren mussten, wochenlang durchzuhalten. Also ich stelle mir das extrem schrecklich vor, zu stornieren, zu umbuchen. Haben sie umbucht, und das, was sie umbucht haben, mussten sie wieder stornieren. Boah, und dann sind Leute gekommen und haben ihr Geld zurückgewollt. Mein Gott, das ist ja nicht der Job von Reisebüroleuten, ständig irgendwelche Rückzahlungen vorzunehmen. Ja, und das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir nennen das auch Heldenreise. Und neben der Heldenreise habe ich noch Phoenix, die Zukunftswerkstatt. Und da geht es für die, die noch ein Second Business wollen, die irgendwas mit ihrem Laden veranstalten wollen, weil es halt enorme Kosten sind. Was kann man noch machen außer Reisen oder was passt denn noch zum Reisen? Und da gibt es auch ganz spannende Sachen. Also die Heldenreise liebe ich, weil wir Schritt für Schritt sie motivieren, da dran zu bleiben und weiterhin Reisen zu verkaufen.
Ist auf jeden Fall auch ein sehr schöner, motivierender Name für ein Seminar.
Das ist immer das Gleiche, gell? Weißt, Bedarfsermittlung verkaufen von A bis Z. Ich kann es ja schon gar nicht mehr selber hören. Und Heldenreise finde ich auch spannend, oder? Da hast du recht.
Gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit, Margit, und bei den Zuhörern fürs Zuhören.
Ja, ich danke dir auch, Beatrix. Herzlichen Dank.
Umdenken im Tourismus, der Podcast.